Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen und mein heutiger Gast ist ein ganz besonderer und ich habe sie eingeladen, weil wir uns nach der Sommerpause jetzt zum ersten Mal wieder hören, ihr süßen Kleinen. Ich habe euch auch vermisst, ihr mich hoffentlich auch und jetzt kurzum, mein heutiger Gast ist Panayota Petridou.
Woo! Yay! Hallo liebe Paula.
Sag ich Panayota?
Was du möchtest. Du kannst Jota sagen, du kannst Panna sagen, du kannst Jotti sagen.
Toll.
Ich bin ganz offen.
Na gut. Weil intern haben wir immer eher Jota gesagt.
Ja,
genau. Darum machen wir das heute auch.
Ja.
So. Also, Panayota habe ich kennengelernt vor vielen, vielen Jahren. Unter anderem intensiver bei einer gemeinsamen Zusammenarbeit bei einer Kochshow namens Masterchef.
Ja.
Panayota kann ganz toll kochen.
Ja.
Und vor allen Dingen spricht sie ganz, ganz toll über die Liebe. Vielleicht auf eine Art, wie ihr sie nicht gewohnt seid in diesem Podcast. Aber Panayota ist eine der Frauen, du bist wirklich eine der wenigen Frauen, die so ein No-Bullshit-Konzept verfolgt in allen Bereichen des Lebens. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und darum dachte ich, wir starten die Saison mit dir.
Hau.
Ho.
Hau.
Ho. Ho, ho.
Schwere Geschosse, ja.
Ja, also viele Leute reden ja im Leben immer so drumherum und das bist du gar nicht.
Nee.
Du sagst immer ganz genau das, was du willst und was du denkst und das machst du auch in Liebesdingen so und darum bist du erfolgreiche Jägerin.
Das kann man wirklich
so sagen.
Das kannst du wirklich so sagen, das stimmt. Ich bin, mir ist gar nicht bewusst gewesen, dass ich so eine Ausnahme bin, bis ich mich sehr viel immer mit Freunden und über die Jahre, mittlerweile bin ich ja 45, gelernt habe, dass ich doch eher so ein Einzelfall bin oder ja, spärlich besät gibt es diese Eigenschaft. Denn ich war noch nie mit jemandem zusammen, der was von mir wollte, wäre jetzt zu viel, aber der die Initiative ergriffen hat. Mhm. Also ich war immer diejenige, die den ersten Schritt gemacht hat, beziehungsweise die dann sich den Jungen geangelt hat.
Ja, so viel natürlich zum Thema, der Mann sollte den ersten Schritt machen, ist totaler Quatsch.
Richtig. Also bei mir kann er gar nicht den ersten Schritt machen, weil ich immer signalisiere, komm nicht. Also wenn ich jemanden, ich bin glaube ich, ich weiß nicht, wie selten ich angesprochen werde im Club damals, weil ich immer schon mit meinen Augen gezeigt habe, verpiss dich, komm nicht, frag mich nicht, ich habe gar kein Interesse, ich habe immer signalisiert. Also ich war nie flirty, ich kann gar nicht flirten, weil ich brauche es auch nicht, weil wenn ich jemanden gut finde, dann gehe ich hin und dann mache ich das parat. Dann gehe ich hin, dann spreche ich ihn entweder an oder ich lasse mir was Cooles einfallen.
Was war, also ich kenne ja ein paar Geschichten von dir, aber was war so, dass die wildeste Aktion aus deiner Sicht?
Ich habe ganz wirklich einige Aktionen. Ich habe bisher, also meine Freunde, mit denen ich zusammen war, und ich bin eher so der Beziehungstyp, ich habe immer sehr lange Beziehungen gehabt und habe noch, aber ich habe die Jungs, mit denen ich zusammen bin, mir wirklich dann geangelt. Und es war immer so eine Liebe auf den ersten Blick. Also ich habe dann wirklich die gesehen und dachte so, oh mein Gott. Der ist es jetzt.
Aber das war immer so?
Es war bisher, also selbst der, also mein erster Freund, den hatte ich mit 15, das war wirklich das erste Mal, also war auch nur mit Knutschen, nicht mehr. Mhm. Also selbst den, da habe ich den gesehen und dachte, boah, dieser Popperschnitt, diese blonden, langen Haare, die Augen, der war so groß wie ich, der war so schmächtig. So, also wir haben so körperlich und Körper, also so total gut zusammen, sahen aus wie Geschwister irgendwie. Den fand ich damals schon sofort süß und mit dem bin ich auch zusammengekommen. Von dem habe ich übrigens das bis heute schönste Kompliment, was mir ein Mensch gemacht hat. Da lagen wir in Solingen auf einer Wiese, nebeneinander auf dem Rücken. Es war warm und er hat zu mir gesagt, ey, weißt du was, Jotti, du bist wie mein bester Freund, nur dass man mit dir rumlenken kann. Und das fand ich, das war das beste und schönste Kompliment, weil der hat mir damals ja natürlich gesagt, dass ich wie sein bester Freund bin.
Was ja ein tolles Kompliment ist. Aber, ich stolpere über das Wort rumlecken, sagt man das in so?
Das hat man damals, also wir waren 14, das hat man, da hat man nicht Zungenkuss gesagt. Also Zungenkuss ist gerade outgegangen und man hat gesagt, der hat mit der rumgeleckt. Tut mir leid, das hört sich so ein Negativbeispiel, aber das waren wirklich seine Worte. Ich kann es nicht verschönern. Er hat nicht gesagt, ich kann dich mit Zunge küssen oder so.
Also ich meine, ich bin zwar ein bisschen älter, aber nicht so viel. Wir haben nie rumlecken.
I'm sorry, ich komme aus Solingen. Ja, bei uns ist die Zunge ein bisschen lockerer. Wir lecken halt schnell rum. Okay, wir züngeln da nicht. Also rumlecken war so der Begriff des Zungengusses.
Wie lange warst du mit zusammen?
Anderthalb Jahre waren wir zusammen.
Das ist ja schon eine Ewigkeit.
Ja, das ist ewig. Und der hat sogar mich, hat mir sogar mal in einer nächtlichen WhatsApp mir gesagt, wie blöd es damals war, dass wir nicht länger zusammengeblieben sind, weil er mich nie vergessen hat. Und das fand ich so süß. Er war irgendwie total betrunken, hat mir nachts um vier geschrieben, weil ich war seine große Jugendliebe. Das finde ich sehr, sehr schön, finde, weil ich habe ihn auch sehr geliebt. Ich habe alle meine Jungs extrem geliebt.
Bist du mit all deinen Jungs noch in Kontakt?
Ich hatte ja nicht so viele Beziehungen, ja, aber lange. Mit einem bin ich sehr, sehr gut noch befreundet, mit dem Liborio, mit dem war ich 5,5 Jahre zusammen. Wir sind immer noch im Freundeskreis auch. Und mit einem nicht mehr. Und ansonsten habe ich jetzt nur noch den ich jetzt habe, und das sind 10 Jahre. Mhm. Dem bin ich jetzt 10 Jahre zusammen, dem ich jetzt auch ein Kind habe. Ja, und ansonsten, ja, ich bin ja erst 45, habe später Angst. Kannst ja rechnen.
Ja, gut, nicht so, du hast viele. Ja, 20 Jahre zu füllen. Ja, ja, Quatsch, genau. 30 sogar.
Was erzählst du? Ja, doch, 10. Ja, also mit dem einen war 7 Jahre, dem habe ich keinen Kontakt mehr.
Ja. Mehr. Aber zumindest, wenn da immer, also gab es mal Situationen, wo du Attacke gefahren hast und wo derjenige gesagt hat, nee, ganz ehrlich nicht?
Ja, eigentlich immer.
Ach so.
Also das ist ja das Kuriose an der Geschichte. Also bis auf jetzt mein letzter, wo es also auch so war, dass er mich auch direkt gut fand, waren alle meine Freunde bisher, außer auch der allererste, war es schon eher so, dass die nicht direkt so überzeugt waren von der Liebe wie ich. Also ich hatte halt einen, der mich okay fand als Mensch, und er hat noch gesagt, wir können Freunde sein, und ich finde dich auch cool und lustig. Es war total oft auch, dass die Jungs mich so lustig fanden und kumpelhaft und mir immer alles erzählt haben und gesteckt haben und ich immer dann die Mädels klar gemacht habe für die Jungs. Ne? Das war halt immer so mein Job, weil die mich halt gar nicht so wahrgenommen haben als Objekt der Begierde, weil ich halt auch, wie gesagt, weder flirty bin, noch habe ich je irgendwie einem geile Augen gemacht, und ich finde es auch eh nie geil, wenn Jungs mich irgendwie sexualisieren. Also es war für mich immer eher eine Beleidigung, wenn einer gesagt hat, boah, ich finde die auch richtig geil. Das fand ich nie wichtig. Ich muss mir auch nie eine Bestätigung über meinen Körper holen. Deswegen bin ich auch immer so zugeknöpft, weil ich es einfach unnötig finde, Möpse zu zeigen oder Arsch oder Beine, weil ich glänze halt mit anderen geilen Sachen, meines Charakters zum Beispiel und meinen tollen Körper. Und jetzt Spaß beiseite, habe ich den Faden verloren. Ich musste mich also nie jetzt irgendwie sexualisieren. Und ich musste aber schon den Jungs ein bisschen Zeit lassen, mich richtig gut zu finden, weil nicht jeder fand das dann auf Anhieb geil, wie ich war.
Aber gab es jemanden, mit dem es da wirklich gar nichts geworden ist?
Ja, gar nichts will ich nicht sagen. Ich hatte mal jemanden, mit dem es halt ziemlich, ziemlich lange hin und her ging, also wirklich über Jahre. Und wir sind am Ende auch nie zusammengekommen, aber wir hatten halt ganz, ganz, ganz lange so ein unausgesprochenes Ding. Und das hat mich auch wirklich viel, viel Kraft gekostet und viel Energie. Und da ist es am Ende nichts draus geworden, also nichts Offizielles. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt ziemlich froh, dass das nicht passiert ist, weil ich einfach glaube, dass dieser Mensch sich da nie ändern wird und einfach immer so fahren wird sein Leben lang. Und deswegen glaube ich eher, dass, wenn Dinge manchmal nicht passieren, ist das Beste, was es gibt, weil dann ist einfach irgendetwas da, was sich davor bewahrt hat, da wirklich diesen offiziellen Weg zu gehen, weil dann wärst du einfach auch jemand, der Nummer 2, Nummer 3 oder Nummer 4 in seinem Leben gewesen wäre. Und solche Menschen, die ändern sich einfach nicht.
Und du bist ja sowieso auch, du hast gerne Klarheit darum.
Ja, ich bin halt auch wirklich ziemlich transparent und ehrlich. Also ich sage immer, was ich denke. Also diesen Spruch, das Herz auf der Zunge tragen, das kann ich wirklich mit meiner DNA unterschreiben. Ich bin selber halt so groß geworden mit einer sehr, sehr direkten, gnadenlos ehrlichen Mutter, die aufgrund ihrer Bildung, also meine Mutter war 4 Jahre in der Schule, die war in Griechenland mit 7 Kindern ohne Papa groß geworden, ziemlich nah am Überlebensinstinkt, also bei ihr ist einfach nur alles nur zum Überleben wichtig, deswegen ist so die zwischenmenschliche Zeilenlesen bei der überhaupt nicht existent, gar nicht. Und so hat die mich halt auch großgezogen. Ja, ich war immer das Tough Cookie. Ich musste immer irgendwie nach vorne und hol dir, was du brauchst, sag, was du willst, du kannst alles, du bist alles, du brauchst keine Hilfe, du schaffst du alleine, klär das, such eine Lösung. Also das waren so die Glaubenssätze, die ich jeden Tag eingetrichtert bekommen habe. Und so, dass ich dann echt morgens früh aufgestanden bin und dachte, hey, die Welt muss erobert werden. Und ich habe den Griff der Weltkugel in der Hand. So hat meine Mutter mich immer großgezogen. Und deswegen bin ich halt immer davon überzeugt, dass ich alles hinkriege. und alles schaffe. Also selbst wenn ich mal scheitere oder etwas nicht funktioniert, dann denke ich immer, ah, okay, ah, das hat nicht geklappt. Ah, cool. Jetzt weiß ich, wie es nicht geht, dann mache ich es anders. Oder ich merke, okay, das ist einfach nichts für dich. Du musst was anderes versuchen oder es sein lassen. Also es gibt für mich auch nie eine schlechte Entscheidung, sondern immer nur Entscheidungen, mit denen ich leben muss. Und tue auch. Also von daher ist, bin ich nicht diese, oh nein, ich bereue das voll. Oder oh nein, warum habe ich das nicht gemacht? Und oh, hätte ich mal das gemacht, dann wäre das nicht passiert. Weil ich habe die Erfahrung gemacht mit meinem Leben, dass immer alles, was passiert, einen Grund hat und immer irgendetwas Positives am Ende des Tages draus ist. Es ist so krass. Also ich bin letzte Woche, hätte ich hier zum Frühstücksfernsehen kommen müssen, ja. Und dann ist was dazwischen gekommen, ich musste den Termin absagen und heute bin ich gekommen, ich habe dir gestern geschrieben, hast du Zeit, wir wollten ja unbedingt meinen Podcast zusammen aufnehmen und genau heute ist der einzige Tag in der Woche, wo du aufzeichnest und deswegen weiß ich, warum ich beim letzten Mal nicht zum Frühstücksfernsehen gefahren bin, juhu, weil es sonst nicht gepasst hätte. Also ja, von daher ist immer, stimmt, wenn etwas schief läuft, muss man einfach nur die Achtsamkeitsbrille nochmal schärfer stellen, weil dann siehst du, ah, es hat nicht geklappt, weil A, B oder C passiert ist.
Hat dir deine Mutter Weisheiten zum Thema Beziehungen mitgegeben?
Ach ja, aber leider ehrlich gesagt nur so. Wahrscheinlich auch das, dass man nicht so sexy sein soll. Das hat sie mir wirklich so, ich erinnere mich dran, dass ich mich mal geschminkt habe zum Beispiel. Also den Lippenstift von ihr auch noch benutzt habe. Ich weiß nicht, wie alt ich war, vielleicht 10 oder 11 oder so. Und sie reinkam und ins Badezimmer und total geschockt war, mich mit roten Lippen zu sehen. Und dann wirklich so vor mir auf die Füße gespuckt hat und gesagt hat, so, und dann auf Griechisch sowas gesagt hat wie Uchi Putanica, also du kleine Hure, aber also Verniedlichung, ja, mach das sofort runter. Die war, ich glaube, eher geschockt, dass sie ihre Tochter mit Lippenstift gesehen hat. Und ich war auch total geschockt und habe es sofort weggemacht. Auch hat sie mir immer in der Kneipe gezeigt, wenn Frauen lange rote Nägel hatten, dass das immer keine guten Hausfrauen sind. Sie hat immer zu mir gesagt, siehst du, wer lange Nägel hat, der kann zu Hause nicht putzen, das ist nichts. Die Frau taugt nichts. Also hatte ich jahrelang nie lange Fingernägel. Ich habe mir die automatisch immer irgendwie kurz gefeilt und habe bis heute, ehrlich gesagt, immer kurze Nägel. Siehst du auch gerade, nie keine Kunstnägel oder so, weil das für mich in meinem Kopf einfach ist so, wie willst du denn richtig anpacken mit Kunstnägeln oder mit langen, dünnen Fingernägeln oder so, obwohl ich sie bei anderen schön finde. Für mich ist es keine Option.
Aber wenn ich, also ich folge dir ja auf Instagram, aber wenn man dir so folgt und dich nicht kennt, sieht man ja eigentlich auch eher, dass sowieso dein Mann putzt.
Ja, genau. Mein Mann, der liebt Staubsaug, der ist staubsaugsüchtig.
Ja, mega. Ich wünschte, ich hätte auch so ein...
Ja, das schreiben mir so viele. Es ist so geil, weil ich auch
finde Staubsaugen scheiße.
Ja, es geht noch, aber ich mache es seit Jahren nicht mehr, weil mein Mann mir einfach jeden Tag zuvorkommt. Und auch das ist was Schönes, weil meine Mutter, die ist ja eine super begnadete Putzfrau. In ihrem Leben hat sie nur geputzt. Und sie hat immer zu mir gesagt, komm, ich zeig dir Putzen, weil du musst später etwas können. Und Putzen ist etwas, womit du immer Geld verdienst. Und dann habe ich ihr immer gesagt, Mama, ich werde später einen Mann haben, der putzt. Und wenn ich keinen Mann habe, der putzt, dann habe ich eine Putzfrau. Und es stimmt. Das waren immer damals meine Argumente. Und du siehst, Glaubenssätze funktionieren.
Also heute ist es nicht so. Putzen.
Doch, ich kann putzen, aber ich muss es noch nicht unbedingt immer machen.
Naja, es gibt Leute, die macht das wirklich Spaß. Nee. Zum Beispiel dein Mann.
Ja, mein Mann liebt es. Also ich putze auch gerne mal die Küche, aber ich boxe mich jetzt nicht drum.
Ja.
Na, das ist jetzt nicht, wo ich sage, ich verzichte jetzt auf Freizeit, um mein Haus zu putzen. Es ist eh immer sauber. Du kannst bei uns immer klingeln. Ich habe einen wirklich geistesgestörten Mann, der alles wirklich saugt wie verrückt und auch gerne putzt. Also es ist so jemand, der sagt, guck mal, wie geil ich die Fenster geputzt habe und mir fällt es gar nicht auf.
Boah.
Ja, Mann.
Ich bin neidisch. Zumal du ja auch einen Hund hast und ein kleines Kind.
Ja.
Die Fensterscheiben sind immer verschmiert.
Ja, ja, und wir haben ganz viele Glasfronten, riesen Glasfronten und mein Mann liebt es.
Wie putzt er die Fenster, wenn ich kurz...
Also alle mit altem Zeitungspapier natürlich, mit Prospekten, mit Spiritus. Er mischt auch gerne mal mit Essig und Spiritus und weiß ich, macht da seine Hausfrauenmischungen. Mhm. Und mit seinen 1,97 Meter sieht das geil aus, dass er uns alle Fenster putzt. Ich muss angeben, mein Mann ist voll der Putzteufel. Ja, aber ich kann euch beruhigen, der hat auch ganz viele andere Macken, die richtig kacke sind. Also der ist jetzt, ich will jetzt nicht angeben, dass er, also putzen kann er, ja. Kann auch viele Sachen, andere auch gut, aber er macht auch viele Sachen nicht. Er kocht zum Beispiel gar nicht. 0,0. Ich kann es den auch nicht einkaufen schicken, weil wenn ich ihm sage, bring mir bitte Kichererbsen mit, bringt er schon mal Erbsen mit. Mhm. Ja, und weil eine Zucchini muss ich ihm aufmalen. Ja. Muss ich ihm aufmalen, dass er keine Gurken mitbringt. Also da ist er wirklich eine 6-, das weiß der auch. Deswegen, liebe Info an alle Frauen, kein Mann kann alles.
Ja. Wie gehst du mit negativen Seiten um bei Partnern?
Ach, nicht so gut, ehrlich gesagt. Also ich bin ehrlich gesagt nicht so tolerant, leider. Das muss ich sagen. Ich bin nicht so, hey, akzeptiert euch, wie ihr seid. Und dann ist alles super geil. Ich bin schon so der Änderkacker. Also ich versuche immer, die Menschen zu verändern. Das ist eine blöde Eigenschaft von mir. Ich lasse selten Menschen so sein, wie sie sind. Obwohl ich das selber immer erwarte und wünsche von allen anderen, bin ich selber schon jemand, der auch gerne Kritik äußert. Auch ungefragt. Leider. Also.
Und wie geht er damit um?
Nicht so gut. Also er sagt mir auch manchmal so, ey, du bist gerade nach Hause gekommen, du hast schon viele Sachen gesagt. Und dann sage ich, ja Mann, überleg mal. Und ich bin gerade erst gekommen und es sind schon vier Sachen. Ja. Weil ich reg mich dann einfach irgendwie schnell auf. Mhm. So, und ich sage das dann. Also Beispiel, mein Mann kommt nach Hause, macht den Topf auf, nimmt sich eine Gabel und isst aus dem Topf. Und ich so, ey, was ist das für ein asoziales Vorbild? Wir haben hier ein Kind und du stehst da wie so ein Heckenpenner und isst irgendwie an der Pommes-Theke mein Essen, was ich eine Stunde gekocht habe, setz dich hin, nimm den Teller und bist nicht mehr alleine, werd erwachsen, übernimm Verantwortung. Also so ein Rattenschwanz passiert dann in einer Minute. Kennst du das?
Ja, aber das fände ich jetzt okay.
Und er sagt dann immer, ey, du hast wieder einen ganzen Gülleeimer über meinen Kopf, ich bin gerade reingekommen, ich habe voll Hunger. Also er kommt dann immer mit so Argumenten, die ich nicht gelten lasse. Also bei uns ist es ordentlich, Dampf im Kessel.
Also, aber das fände ich jetzt überhaupt keinen Vorwurf. Also da gibt es ja gar kein Gegenargument.
Siehst du? Das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Aber er sagt, es reicht, wenn ich ihm sage, hör bitte auf zu essen. Punkt. Also ich darf keine Litanei.
Das ist ja gar nicht die Message.
Genau, ich darf keine Litanei dann an Argumenten bringen, weil das ist ja dann natürlich belastend.
Nimm mir einen Teller.
Genau.
Ja.
Komm mal, du Pimmelkopf kommt dann aber bei mir noch manchmal. Manchmal beschimpfe ich dann auch einfach, weil ich dann so ein...
Darf er dich ja dann auch beschimpfen?
Das macht er nicht. Der ist ja ganz anders als ich. Das ist ja das.
Es ist auch eher so ein Schüchtern, ne?
Nee, schüchtern nicht, aber der ist besser erzogen, glaube ich. Ich habe ja dir gesagt, ich bin leider auch sehr impulsiv und ich beleidige dann auch. Ich beleidige ja auch Gegenstände, also hat gar nichts mit ihm zu tun. Bei meinem Kind habe ich mich noch im Zaum gehalten, aber... ich hoffe, dass ich mich dann noch, ich arbeite sehr, sehr stark an mir, das muss ich auch sagen. Es ist schon viel, viel besser geworden. Früher war ich noch schlimmer. Aber es ist so wirklich ein, gerade so, ich finde so, das Alter ist auch so ein Wendepunkt, wo du einfach auch an dir arbeiten musst. Du kannst nicht mehr so sein, wie du bist. Ich hatte noch nie eine harmonische Beziehung zum Beispiel, das muss ja an mir liegen. Also es kann ja nicht am anderen liegen, weil diese Männer, wenn du die alle nebeneinander tust, sind das ganz oft auch vom Charakter her unterschiedliche Jungs, außer dass die alle so eine softe Seite auch haben. Da habe ich schon immer drauf geachtet, weil ich dieses Sensible nicht so besitze. Aber meine Männer alle genau diesen Part in mir erfüllen. Also wenn ich dann irgendwie sage, boah, mein Gott, warum macht er das nicht? Dann hat er immer das Verständnis. Weil dann sagt er, ja, ey, weißt du auch, wie schwer das ist, Jutta? Und kannst du dir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die damit ein Problem haben, das so und so zu machen? Oder vielleicht ist das dann noch unangenehm und dann bringt er mich so wie so eine Weisheit, wie so ein Gong, wo ich sage, ah, es gibt noch eine Alternative zu meiner eingeschränkten Denkweise. Und das ist so krass. Der ist wie so mein Engelchen auf der Schulter.
Aber mich würde das zum Beispiel überhaupt nicht stressen, wenn jemand so rumflucht und schimpft, weil ich ja weiß, dass es nichts Persönliches, ne? Sondern die Person ist genervt von irgendeiner Verhaltensweise, was ich echt machbar finde. So,
ja?
Also ich würde dich dann anschnauzen und gut ist. Aber wenn es richtig kracht, bist du dann auch jemand, die sagen kann, ey, tut mir leid, da bin ich voll unsachlich gewesen.
Sorry. Oh ja, total. Also ich kann mich auch sehr, das ist ja das Schlimme. Ich bin ja dadurch, dass ich halt gnadenlos kritisiert worden bin, also ich konnte auch mit meiner Mutter dann über Sachen reden. Also muss kurz erzählen, meine Mutter zum Beispiel sagt, wenn du in deinem Leben Abitur machst, dann kannst du mich an den Graf-Wilhelm-Platz nageln, an ein Kreuz nageln und mich von oben bis unten an bespucken. Du schaffst es nie. Und dann habe ich ihr gesagt, alles klar, pass auf, das war halt so ein Eklat, den wir hatten. Ich muss auch wirklich sagen, ich war ein ganz, ganz wilder Teenager. Ich hatte eine ganz, ganz krasse Zeit. Bin halt alle zwei Jahre von der Schule geflogen, immer irgendwas angestellt.
Was hast du denn gemacht?
Und jetzt kommt ganz kurz Werbung.
Wie ihr bestimmt alle mitbekommen habt, baue ich mein Bad um. Und es gab so ein paar Hindernisse, sag ich mal. Das Einzige, was wirklich gut funktioniert hat, war meine Zusammenarbeit mit Reuter. Und falls ihr Reuter noch nicht kennt, das ist Deutschlands größter Online-Händler für Bäder und Leuchten. Und es ist nämlich nur ein Online-Händler. Es ist einfach das absolute Rundum-Programm. Und tatsächlich, bei all den Dingen, die schiefgegangen sind in diesem Bad, war Reuter wie ein Fels in der Brandung. Also, auf reuter.de findet ihr eine riesen Auswahl an 1A-Markenartikeln. Also wirklich alles, wovon ihr träumt und Dinge, die ihr euch immer schon gewünscht habt. Und das Beste ist, die haben mehrere hunderttausend Markenartikel ständig auf Lager und liefern diese schnell und direkt nach Hause. Und Service wird bei Reuter ganz, ganz groß geschrieben. Es gibt eine persönliche Fachberatung am Telefon. Ich hatte einen zuckersüßen Menschen namens Timo, der hat mir gesagt, was ich alles da in das Bad bauen könnte, was ich dafür brauche. Und vor allen Dingen, als ich mal nicht wusste, wie ich es zusammenbauen sollte, hat er mir das auch gesagt. Und das Ganze gibt's am Telefon oder in den Stores in Düsseldorf oder aber per Videocall. Und jetzt für euch, weil ich so happy mit Reuter.de bin, gibt es vom 13.09. bis zum 14.10. eine Kampagne von Reuter, das 20-Jahre-Jubiläum nämlich. Und dort wird es bis zu 83% Rabatt geben. 83%. Und den Link zum Shoppen, den findet ihr in den Shownotes. Ganz viel Spaß.
Das war die Werbung.
Ja, unterschiedlich von Brandstiftung bis Körperverletzungen bis
was?
Ja, also
Jutta,
es hat, ja,
wie Körperverletzung.
Also ja, ich habe mich geprügelt, ich habe mich mit einem Mädchen geprügelt, was eine große Klappe hatte und das habe ich nicht geduldet.
Da hast du schon Handball gespielt?
Da habe ich schon Handball gespielt.
Ah, das heißt, du hast einen riesen Wumms gehabt.
Ich hatte einen riesen Wumms und das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. Und dann habe ich da einfach mal jemanden dezent an den Haaren gezogen, sagen wir es mal so. Und Brandstiftung war, dass ich ja unglücklich war mit einem Kunstobjekt, was ich gemalt habe, weil ich kann ja leider, bin überhaupt nicht kreativ und ich habe es nach der schlechten Note von 4+ danach angezündet und in einen Spind geschmissen.
Und der Spind hat
angefangen? Und der Spind hat angefangen zu brennen. Das war in der Schule, kannst du dir ja vorstellen. Das war in der 6. Klasse.
Oh
und
Gott.
Genau. Und ich habe einfach gar keine Einsicht gezeigt, als mich der Direktor angesprochen hat. Und dann wurde meine Mutter angerufen und gesagt, wir haben hier eine Klassenkonferenz, versuchte Brandstiftung. Und kommen Sie bitte hier hin, dann besprechen wir das. Und hat meine Mutter einfach nur gesagt, was hat sie gemacht? Scheiße gebaut, ja. Was wollen Sie machen? Ja, wir würden Sie jetzt von der Schule schmeißen. Dann hat sie gesagt, dann machen Sie das. Wenn sie Scheiße gebaut hat, dann muss sie davon Konsequenzen lernen.
Wo sie ja recht hat.
Ja, und dann hat mich, also meine Mutter hat quasi den Sargnagel gestoßen.
Persönlich reingehämmert.
Genau, richtig. Ja. Und ich bin dann von der Schule geflogen.
Und erinnerst du dich noch, was das, also hast du daraus gelernt?
Ich habe gelernt, dass jede Tat, die man tut, man dafür gerade stehen muss, auf jeden Fall. Also ich halte den Kopf hin, auch wenn ich mich im Ton vergreife, um auf das Thema nochmal zurückzukommen. Ich kann mich auch entschuldigen. Problem ist einfach nur, wenn du aber dann dich 10-mal für dasselbe entschuldigen musst, also wenn du dann 10-mal sagst, tut mir leid, ich war eben total gereizt oder ach, ich war einfach nur gestresst und deswegen habe ich dich beschimpft oder beleidigt oder bin laut geworden. Und dann ein Partner hast, also meiner, der geht da richtig in medias res, der ist dann wirklich so, dass der dann auch dann abends sagt, das geht gar nicht. Und ich sag, wovon redest du? Und er so, ja, heute Mittag. Und ich so, hä? Das ist schon voll Geschichte. Also das ist halt das Gute. Ich werde dann laut, aber wirklich eine Minute später, 10 Minuten, habe ich das schon längst vergessen. Also ich bin überhaupt nicht nachtragend. Ich cutte dann und denke so, das war doch eben. Also was kümmert mich mein Geschwätz von einer Stunde? Und mein Mann ist dann leider dann so, ich sage immer das Wort, verletzt. Mhm. Und das ist dann so etwas, dann braucht er manchmal so 2 Tage. Oder dann sagt er mir, ja, meistens noch vorgestern. Oder ich kann jetzt nicht so tun, als ob nichts gewesen wäre. Sag ich, warum nicht? Ist es doch nichts. Also, weil er kennt das einfach nicht. Ne? Der hat halt eine super softe, super coole, tolle Mama. Die unterhalten sich auch total viel über Geschehnisse und können auch sich austauschen. Das sind eher Freunde. Während ich und meine Mutter immer so Informationsaustausch haben. Wie geht's? Was hast du gekocht? Was machst du danach? Ja, wann hast du wieder Job? Okay, wann kommst du besuchen? Was willst du essen? Das sind so, das war's.
Aber also, sie sagt nicht, wie es ihr geht oder so, was sie denkt.
Ja doch, wenn ich sage, Mama, wie geht's dir? Dann sagt sie Bohnensuppe. Was sag ich, das? Nicht, was du gekocht hast, Mama, wie es dir geht. Ja, ich koche Bohnensuppe. Also sie ist einfach nur praktisch. Schwarz und weiß. Es geht nicht um, ja, wie geht's dir wirklich? Oder wie fühlst du dich heute, Mutti? Das hat sie nicht. Also, ich sagte ja, meine Mutter kommt aus einem, die ist 1942 geboren. Das ist einfach eine ganz andere Generation auch von, also so zwischenmenschlich kann ich da einfach nicht mehr so viel erwarten.
Du hast doch wie viele? 2 Geschwister, ne? Bruder und Schwester. Mhm. Sind die emotional anders als du?
Wir sind alles 3, also wir sind schon 2 Hardliner, mein Bruder und ich sind ähnlich. Meine Schwester, die macht auch was Soziales. Also was mein Bruder und ich, also wir machen ja beide was kaufen, mein Bruder und ich. Gut, ich bin jetzt im Fernsehen, aber
hat er auch was mit Verkaufen zu
tun? Ja, genau. Ja, eben sich vor allem auch verkaufen. Und meine Schwester ist Altenpflegerin, die ist halt super sozial, ne? Die versteht auch immer alle und jetzt geht es meiner Mama auch nicht so gut, die kümmert sich halt um den ganzen Papierkram und immer wenn es irgendwas geht, was meine Mama verklickern muss, dann macht sie das auch, weil mein Bruder und ich einfach eine kurze Zündschnur haben und dann sagen, boah Mutter, ey, du hast wieder nichts gerafft, das muss man doch so und so machen. Und meine Schwester nimmt sich einfach die Zeit und sagt, ja Mama, wir machen das anders, guck mal, ab sofort machen wir das so und so und sie ist einfach ein bisschen geduldiger. Und Geduld ist eine Tugend, aber keine Stärke von mir. Für mich hält das einfach nur auf, diese Geduld. Und deswegen bin ich es leider nicht.
Also, richtig geduldig bin ich auch nicht.
Siehst du?
Nee.
So eine gute Eigenschaft eigentlich. Weil die macht viel schaffen. Also, du kannst vieles erreichen mit Ungeduld.
Ja, solange es halt nicht ausartet, ne? Aber zumindest so Tempo nach vorne, das ist mir auch wichtig.
Ja.
Weißt du, immer wenn ich an deinen Bruder denke, was nicht so oft ist, aber oder wenn ich an dich denke, denke ich auch an diesen einen Hund. Erinnerst du dich noch? Der da, halt so ein Straßenhund, der mit den Schlappohren.
Ja.
Ist der jemals wieder aufgetaucht?
Oh, du weißt, ja, du meinst Peponi. Ich hatte einen, müssen wir kurz erzählen.
Oh, Jagdhund oder was?
Es war ein Jagdhund in Griechenland. Ja. Ich glaube, der hat zum Jagen nichts getaugt, weil das Gerücht ging in Griechenland, dass Hunde, die nichts zum Jagen taugen, die werden dann einfach in so ein abgelegenes Dorf ausgesetzt. Mhm. Und dann war das unser Dorf, weil wir haben ganz wenig Einwohner. Nur eine Handvoll, wirklich so um die 100 sind wir. Und da war dieser wunderschöne braune Hund. Um den habe ich mich in meinem Urlaub gekümmert und habe dann versucht, ein Zuhause zu finden. Und habe überlegt, ihn wirklich mitzunehmen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich da schon schwanger war oder ob ich dachte, das ist so ein großer Hund und mit Job und so, das geht nicht immer. Aber es ist wohl in der Zeit, als ich ein Jahr später wieder kam, der wurde ganz zutraulich. Mein Cousin hat sich dann um den gekümmert, aber der war halt den ganzen Tag draußen, was für den Hund, glaube ich, am besten ist im Dorf. Es ist dann eine, wie heißen diese, nicht Hilfsorganisation, Tierauffangstation wohl ins Dorf gekommen und hat diese ganzen Hunde mitgenommen. Also irgendwie
aber
ist der,
nicht getötet.
Nein. Die sind gekommen und sind gerettet worden. Ich weiß zwar nicht, wo sie sind. Ich weiß nur, dass das Amt das erste Mal, also wirklich in den letzten 30 Jahren, dass irgendeiner bei uns ins Dorf gekommen ist und die Hunde mitgenommen hat. Und jetzt haben wir gar nicht mehr so viele. Früher hatten wir bestimmt 20, 30, ach mehr noch, Straßenhunde. Und jetzt haben wir vielleicht 3 oder 4, was ich sehr schön finde. Also Peponi ist hoffentlich irgendwo in einer guten Familie gelandet. Das wünsche ich ihm.
Ja, der war so schön.
Ja, sehr schön.
Ja, und diese langen Ohren und diese Augen. Ja.
Ja, aber jetzt habe ich, ich habe ja trotzdem auch einen Hund, die Emmo, auch aus der Straße bei uns im Dorf mitgenommen. Und wir nennen sie jetzt Slumdog Millionär, weil sie, weil sie so glänzt. Ja, sie glänzt so und wohnt jetzt in einem schönen Haus. Und im Winter hat sie sich so schön vor den Kamin gelegt. Und seitdem haben wir sie so genannt.
Als wir damals um unser Leben gekocht haben, das war bis heute war das so mit der anstrengendste Dreh, den ich je hatte.
Es war sehr lange.
Wahnsinn, ey. Weiß nicht, mit Maske 15 Stunden oder so teilweise.
Jeden Tag. Ohne Pause, ne?
Ja, ohne Pause, ja. Auf jeden Fall, da hast du mir erzählt, wie du deinen jetzigen Partner kennengelernt hast.
Oh ja.
Und ich habe Tränen gelacht, das weiß ich noch, weil das so absurd war. Aber es war so, wenn man dich kennt, ist es so typisch, dass du, magst du das erzählen?
Ja, also ich glaube, er mag es nicht, dass ich das erzähle, aber ich erzähle es mal. Also wir haben uns kennengelernt im Autohaus. Er hat damals bei uns gearbeitet, er war so der Neue, hat aber an einem anderen Standort gearbeitet und bei der Weihnachtsfeier. Ich kenne ja alle, weil ich bin schon seit 20 Jahren in diesem Autohaus und irgendwie war dann halt er so dieser Neue. Und ich saß mit meinem Miniteam im Kreis, schön gedeckten Tisch. Und irgendwie haben dann alle Mädels, die da an meinem Tisch saßen, an mir vorbeigeguckt und so einen großen Typen irgendwie angestarrt. Und ich dachte irgendwann so, ey, wieso hört mir hier keiner zu? Drehte mich dann so um und dann sah ich ihn und dachte so, hey, wow, wer ist das denn zum ersten Mal, dass bei BMW jemand ist, der mir irgendwie gefallen hat. Dazu muss ich sagen, dass ich gerade 2 Monate lang getrennt war von dieser Geschichte, die nicht funktioniert hat und die mich wirklich sehr, sehr viel Zeit meines Lebens und sehr, sehr viel Herzschmerz gekostet hat. Ich war also in diesem Mut von, lass mich einfach in Ruhe sterben. Also man kennt das wahrscheinlich, wenn man so richtig starken Liebeskummer hatte und den hatte ich. Ich war also, das war auch die erste Weihnachtsfeier, wo ich nicht nach Hause gefahren bin, um mich nochmal schön zu machen oder beim Friseur war. Ich hatte also immer noch meine ganze Bürokluft an, Stiefel, eine Jeanshose da reingestopft und wie immer irgendwie ein weißes T-Shirt angehabt, eine Strickjacke. Ich war also wirklich überhaupt nicht auf Weihnachtsfeier gestimmt. Und habe ihn dann nur so mit Blickkontakt und habe nur gesehen, dass er die ganze Zeit am Lächeln war. Also egal, mit wem er geredet hat, hat er gelächelt. Und ich dachte schon so, warum lacht er eigentlich die ganze Zeit so?
Bekifft?
Ja, oder besoffen, ich weiß es nicht. Naja, und beim Rausgehen Also ich habe dann gesehen, er geht irgendwann und er ist fast zur selben Zeit nach Hause gegangen wie ich, so gegen 11, 11:30. Dann bin ich dann ganz schnell hinter dem hergelaufen, habe so getan, als ob ich auch gerade gehe, parallel, weil ich ihn einfach mit ihm sprechen wollte irgendwie. Habe mich aber nicht getraut, das während der Feier zu machen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind dann beide zum Auto, was parallel nebeneinander stand. Und der Kollege, der mit ihm nach Hause gegangen ist, hat mich dann angesprochen, ob ich irgendwie noch vom Fernsehen die Sendung mache und bla. Und dann haben wir aber irgendwie nur miteinander geredet. Also er und ich. Nennen wir ihn jetzt mal Saugato, ja? Mhm. Und
Saugato.
Und Saugato und ich, das war dann so krass, weil ich habe ihm dann, ich weiß nicht wie, aber ich habe ihm so krasse Fragen gestellt. Ich habe ihn dann angeguckt und gesagt, wie alt bist du? Weil er sah total jung aus. So ein Bubi-Face. Und er sagte dann so, ja, 34. Und ich sage, ach echt, krass, ich auch, du siehst so jung aus. Und er so, ja. Und ich sage, wo kommst du denn her? Und er, ah, da und da. Ich so, ach, wo wohnst du denn? Ja, in Neuss. Ich so, ach krass, ist ja direkt hier um die Ecke. Ja, und ach, du fährst ja in Einser. Und ich fand das so toll, dass er so ein kleines Auto gefahren ist bei BMW, weil wir können ja alle Autos mitnehmen, die wir wollen. Und dass er halt nicht wie alle anderen Jungs so dicke Karren hatten, sondern sich wirklich so ein Schmalspurauto genommen. Das fand ich halt so charmant, dass er so...
Vor allem, weil er so riesig ist.
Ja, und so bescheiden, weil er sagt, ach ja, der reicht mir. Und dann hatte der auf seinem Handy so einen Hund abgebildet, so einen schönen Wischler. Und ich dachte so, wow, der mag Hunde, ich ja auch. Und dann habe ich ihn direkt gefragt, rauchst du? Weil ich finde, also rauchen geht gar nicht.
Nee.
Hab ich gesagt, rauchst du? Und er so, nee. Und ich so, machst du Tattoos? Weil ich hasse Tattoos. Und er so, nein. Ich so, okay. Und habe aber selber gemerkt.
Aber hast schon so abgecheckt.
Ja, es ist so krass. Also unbewusst habe ich ihm einfach die Fragen gestellt. Und er hat selber mit der Stirn gerunzelt, weil er dachte sich, was ist das bitte für eine Frage hier auf dem Parkplatz? Und jetzt halte ich fest.
Hast du Tattoos?
Ja.
Was und, für Unterhosen?
Genau. Und dann kam der Moment, dass wir geredet haben mit, wir haben ja noch ein paar Tage bis Jahreswechsel und verkauft eh keiner mehr Autos. Und ich sagte, doch, ich verkaufe zwischen den Tagen immer noch Autos. Ja, sollen wir wetten? Ich so, ja klar, komm, wir wetten. Dann bin ich von diesem Parkplatz gegangen. Wir standen ungefähr eine Dreiviertelstunde draußen in der Eiseskälte.
Und der Kollege stand da auch?
Der Kollege ist abgedampft, weil wir haben den nach 10 Minuten überhaupt nicht mehr beachtet. Der war wirklich so das fünfte Rad am Wagen. Der war nur so, ja, okay, ich bin weg. Und wir so, ja, verpiss dich. Ciao. Und dann bin ich von dem Hof gefahren, also von der Einfahrt des Parkplatzes auf dem Autohaus, wo ich, wie gesagt, 20 Jahre schon arbeite. Und ich wusste nicht mehr, ob ich nach rechts oder nach links fahre, um nach Hause zu kommen. Ich wusste nicht mehr, welchen Blinker ich betätigen musste. Ich war so, ich kann dir gar nicht sagen, dieses Gefühl hatte ich noch nie so krass in meinem Leben. Ich wusste nicht mehr, wo ist Solingen, links oder rechts. Und dann habe ich eine Party geschmissen, das war ja kurz vor Silvester. Und habe dann, also ich habe dann dieses Auto verkauft übrigens, habe ihm dann am nächsten Tag die E-Mail geschickt, so hey, guck mal, ich habe ein Auto verkauft. So kamen wir dann wieder in Kontakt. Und wir haben immer unsere Handynummer natürlich auch alle da. Und ich habe diese Silvesterfeier gemacht. Und da habe ich meiner Freundin gesagt, hey, irgendwie muss ich an diesen Typen denken von der Weihnachtsfeier. Und dann sagte sie so, ja, dann schreib ihn doch. Und ich so, nee, was ist denn, wenn deine Partnerin hat oder irgendwas? Und dann sagt sie, mein Gott, dann schreib doch irgendwas, was nicht verwerflich ist. Ich so, ach, weißt du was, ich schreibe ihm einfach Schönes, also hier, Prost Neues. Ja, das reicht ja. Dann habe ich ihm halt so ein Video geschickt von Charlie Chaplin, die Rede der Nation. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese berühmte Charlie Chaplin-Rede. Ja. Und ich dachte mir, wenn er darauf tiefgründig reagiert und nicht so, ja geil, Daumen hoch, dann ist der auch was. Weil ich konnte ja auch nicht einschätzen, ob der jetzt irgendwie auch wie schlau oder ob man sich mit dem auch auf einer Ebene unterhalten kann, die mich auch kickt, ja, emotional und intelligenzmäßig. Und dann schrieb er zurück, wow, das ist ein tolles Video, ich habe was, also... Er fand das dann total großartig. Und jetzt pass auf, ich habe ihm das geschickt, als ich nach Südafrika geflogen bin, weil ich jedes Jahr 4 Wochen zu meiner Schwester nach Kapstadt geflogen bin, die hat damals da gewohnt. Ich habe ihm geschrieben, frohes neues Jahr und diese Rede und bin dann offline gegangen, weil ich einfach 10 Stunden nicht wissen wollte, ob er mir sofort zurückschreibt oder nicht. Wahrscheinlich kennen das jetzt viele Frauen. Ich hatte einfach Angst. Und als ich in Kapstadt ankam, habe ich gesehen, dass der mir 2 Minuten später schon direkt geantwortet hat mit, oh, das ist aber ein tolles Video und bla bla. Naja, wir haben uns dann 1 Monat lang geschrieben. Er hatte mir auch, wir haben uns nicht Bilder geschickt oder Videotelefoniert oder irgendwas gemacht, sondern wir haben nur über SMS, der hatte damals noch nicht mal WhatsApp geschickt. Und irgendwie sind wir dann, haben wir uns dann innerhalb dieser 4 Wochen, das hört sich total crazy an, ineinander verliebt, aber nur per Schreiben. Wir haben dann festgestellt, wir hatten dieselben Freunde, wir waren in denselben Clubs, wir haben uns aber nie gesehen. Wir waren auf selben Partys, aber wir sind immer aneinander vorbei. Ja, gelangt. Ich weiß es nicht. Wir haben sogar die ähnlichen Freunde gehabt. Also es ist Wahnsinn, wen der alles kannte. Problem war, dass er mir auch direkt aber auch geschrieben hat, dass er verlobt ist und dass er im Sommer heiraten wird. Dass die Einladungskarten schon draußen waren. Und dass er, ja, die waren schon 5 Jahre zusammen, haben zusammen in einer Eigentumswohnung, sie hatten zusammen einen Hund, also, und ich habe nur gedacht, okay, komm, also, ich war ja sowieso heartbroken, ich war total im Arsch, ich hatte ganz schlimmen Liebeskummer, ich bin deswegen auch nach Kapstadt gefahren, ich wollte eigentlich meinen Ex-Freund vergessen, und dann kam der irgendwie, war der wie so ein Licht am Tunnel, ich weiß auch nicht, der hat mich so raus aus so einer ganz schweren Trauerdepression, hatte ich auch wirklich, mir ging es überhaupt nicht gut, als ich bei meiner Schwester war, und auf einmal bimmelte immer dieses Handy, wie so ein weites Klingeln in meinem Kopf, in meinem Herz, es war so ding, ding, und ich so, ah, oh, eine SMS, und dann las ich nur so, hey, guten Morgen, es tut mir leid, dass ich dir wieder schreibe. Ich musste an dich denken. Und mir ging es aber genauso. Aber eigentlich war das Herz ja noch gebrochen. Ich dachte, das kann ja nicht sein, dass ich nach 2 Monaten schon empfänglich bin für sowas. Ich will doch gar nicht.
Zumal die Geschichte davor ja auch Jahre ging.
Ja, eben. Und das war halt auch so ein riesen ekliges On und Off. Und also mit noch anderen Frauen und so. Das war wirklich eklig damals. Und auf einmal war der da, wie so ein geschickter Engel. Und ich habe gedacht, fuck, und das ist jetzt so eine schreckliche Misere. Da muss ich dazu sagen, das war auch noch so um Let's Dance herum. Als ich wiederkam, fing ich bei Let's Dance an. Und du weißt, es ist ein sehr, sehr aufwendiges Format, wo du sehr viel trainierst, den ganzen Tag beschäftigt bist. Und dann kamen wir zurück. Und irgendwann stand dann seine Freundin oder Verlobte bei uns im Autohaus und hat dann gesagt, hey, so, weißt du eigentlich, was du hier machst? Ne? Ich bin verlobt. Und er hat es ihr auch gesagt. Also er hat ihr gesagt, ich möchte nicht mehr heiraten. Ich bin durcheinander. Ich brauche Abstand. Sie ist dann auch verreist. Er ist dann zu seinen Eltern, aber er hat natürlich nicht gesagt, ich habe jemand Neues, sondern er hat einfach nur gesagt, ich brauche Abstand, ich brauche Zeit. Er war auch unsicher.
Aber war das da schon im Gespräch, dass ihr euch so attraktiv findet?
Ja, wir haben beide gesagt, ey, kann das sein, dass wir total auf Liebe auf den ersten Blick uns ineinander verliebt haben? Und er hat gesagt, ja, und ich habe auch ja gesagt. Und das war so krass, weil er war so ultra ehrlich. Und das hast du selten, dass ein Mann zu dir sagt, ich weiß noch, wie er mir geschrieben hat, Panayota, ey, wir haben so ein großes Glück. Wann passiert das schon mal im Leben, dass derjenige sagt, ich liebe dich auf den ersten? Also der hätte mir das an dem Abend sagen können. Ich hätte das geglaubt, weil ich hätte es auch erwidern können. Und das ist so krass. Und wir beide haben auch, also es war dann ganz dramatisch natürlich, ne, dass sie dann ausgezogen ist, die Hochzeit abgeblasen hat, diese Einladungskarten, die draußen waren, also die mussten die Hochzeit canceln, die Location stand, die wollten in Spanien heiraten, also es war alles schon gebucht und Flüge, und es war ganz, ganz großes Drama. Wir haben auch deswegen unsere Beziehung fast 2 Jahre lang kaum jemanden, also wir haben es weder öffentlich, ja sowieso nicht, ich halte ja eh mein Privatleben verschlossen, aber auch unter Freunden und Bekannten, also wir haben uns nicht irgendwie auf Stadtfesten blicken lassen oder so, weil wir sie auch nicht so verletzen wollten, weil der ging es halt richtig schlecht. Ne? Die hat dann ihre Existenz, also ihr Lebenstraum, und wir hatten natürlich auch ein schlechtes Gewissen, und ich glaube, mein Mann hat 2 Jahre gebraucht, bis er wirklich auch das Ganze verdaut hat. Sie hat natürlich dann auch nicht locker gelassen und hat natürlich auch versucht zu kämpfen, und ihm ging es halt auch sehr schlecht, weil er wollte sie eigentlich nicht verletzen, weil sie hat nie was Falsches gemacht. Er hat auch immer zu mir gesagt, ich weiß gar nicht, es ist gar keine Entscheidung gegen sie, sondern eine Entscheidung für dich.
Mhm.
Und
das ist so witzig, weil die letzte Folge vor meiner Sommerpause behandelte eine ganz ähnliche Geschichte. Die haben sich im Zug getroffen und sie war quasi auf dem Weg, ihren Job aufzulösen, um dann ein halbes Jahr später zu heiraten.
Ach, krass.
Ja.
Ja, das ist manchmal ist es so, du weißt gar nicht warum. Er hat mir auch gesagt, dass damals seine Frau zu ihm gesagt hat, seine Freundin, jetzt geh mal auf die Weihnachtsfeier, das ist die erste Weihnachtsfeier von deinem neuen Unternehmen, und warum gehst du da nicht hin? Und wir hätten uns nie kennengelernt, und er ist auch spät gekommen.
Wenn sie ihn
nicht gesagt hätte, jetzt geh da hin, du musst dir mal da dich blicken lassen und so weiter.
Leute kennenlernen
und dich da mal etablieren.
Oh
und
Gott, ja.
Wir hätten uns nie getroffen, und er hätte wahrscheinlich ein ganz anderes Leben gehabt.
Was wollte sie dann im Autohaus?
Ja, sie kam dann und hat dann mich angesprochen, hat dann gesagt, ich weiß alles. Und es war, wie gesagt, mitten im Let's Dance, und hat mich dann wirklich rausgeholt aus dem Laden, hat mir dann Nachrichten gezeigt von ihm. Und in diesen Nachrichten stand dann auch drin, es tut mir leid und ich will dich wiederhaben, aber ich weiß nicht wie. Und sie zeigte mir dann so, ja, guck mal hier, der lässt parallel laufen. Also der ist mit dir und der ist auch mit mir. Und dann habe ich das gemacht, was ich natürlich mache. Ich habe ihn konfrontiert. Während wir beide dann draußen im Autohaus standen, als sie dann wirklich vor meinem Schreibtisch stand, habe ich ihm schnell eine E-Mail geschickt, wirklich in 10 Sekunden, direkt in die Betreffzeile, Achtung, bla 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 ist hier. So, mehr habe ich nicht geschrieben, steht gerade vor mir, und habe auf Senden gedrückt. Und auf einmal klingelte mein Handy Sturm. Also ich hatte wirklich innerhalb von einer Stunde 21 Anrufe in Abwesenheit, während sie keinen Anruf hatte. Ja. Und das war für mich natürlich in dem Moment auch schon der Beweis, okay, er möchte mich. Aber sie stand trotzdem da mit einem Handy voller Nachrichten von ihm, mit Herzchen schicken. Es tut mir leid, unsere Familie, ich vermisse den Hund und ich will dich wieder sehen. Also er hatte auch ganz viele Gewissensbisse. Er war selber dann auch irgendwann unsicher. Ja, natürlich. Und dann habe ich gesagt, alles klar, weißt du was, wir fahren jetzt zu ihm und dann reden wir mit dem. Ich habe sie in meinen Mini gepackt, wir sind los. Ich habe ihn zurückgerufen und ich gesagt, du, wir sind an der Tankstelle XY, komm bitte hin, wir haben mit dir zu reden. Und er kam dann wirklich wie aus dem Ei gepellt, in seinem Oldtimer angefahren, super souverän ausgestiegen und sagte hallo. Und sie fing auch an zu weinen. Sie sagte dann, sie war total aufgelöst, sah auch wirklich traurig aus. Sie war richtig gebrochen, war sie. Total verzweifelt und hat dann wirklich gesagt, so ja, sag, was ist hier los? So schreibst du die Nachrichten und was willst du denn? Und dann saß er da und hat wirklich gesagt, ja, XY, dich habe ich geliebt und dich, Panayota, dich liebe ich jetzt. Und das war so ein krasser Moment, weil ich wollte ihn einfach nur beschimpfen und beleidigen, weil ich ja so sauer war, dass sie ja diese ganzen Nachrichten hat. Ich dachte, das wäre schon längst gegessen. Aber ja, ich habe sie dann weggefahren und er hat dann wirklich da gesessen und hat wirklich von Anfang an, er hat gesagt, ja, weißt du, ich habe sie das erste Mal gesehen und ich hatte auf einmal so ein Bauchkribbeln, das hatte ich noch nie bei einer Frau und sie ist mir sofort ins Auge gefallen und das Beste, das Witzige ist, als wir gefahren sind, ich habe sie dann noch zu ihrem Auto gebracht, die hat dann gesagt, ja, der hat immer deine Sendungen gesehen und meinte so, boah, das ist voll die Assi, Alte, wie die immer rumläuft, wie die geschminkt ist, hat er gesagt. Und was für eine große Klappe. Ich habe ihn übrigens gefragt, ob das stimmt. Und er hat ja gesagt. Er hat gesagt, ja, ich fand dich auch immer schrecklich im Fernsehen. Aber das war eine ganz, ganz tragische Geschichte. Zwar mit einem Happy End. Und ich muss auch sagen, dass sie, was ich erfahren habe, auch jetzt Mama geworden ist und auch einen Partner gefunden hat und auch jetzt ein Kind hat. Und das hat mich sehr, 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 also uns beide hat das sehr, sehr gefreut, weil wir immer wieder zwischendurch mal aufgrund unseres engeren Kontaktes, den wir auch mit Freunden haben von ihr, immer wieder mal gehört haben, wie es ihr geht, weil wir schon wussten, dass sie sehr lange daran zu knabbern hatte und wir uns jetzt richtig gefreut haben, dass wir das gehört haben, dass sie auch ein Happy End hatte. Und vielleicht musste das ja auch passieren, weil beide für jemand anderen bestimmt waren.
Naja, du kannst nicht für jemanden bestimmt sein, wenn der andere für jemand anderen bestimmt ist. Das ist einfach so. Es geht nicht.
Das stimmt.
Also wenn einer sagt, ich will diese Beziehung, ist es nicht der Richtige. Das ist ja der Fakt.
Ja, aber wir haben so oft darüber gesprochen. Ich habe gesagt, aber irgendwas muss ja sein, dass ihr euch nicht verstanden habt oder irgendwas hat dich doch gestört. Und er hat wirklich, also wie oft ich ihn das gefragt habe. Und er sagt immer wieder, Panayota, nein, wir hatten eine total harmonische, schöne Beziehung. Und er sagt doch bis heute noch, dass das eine total tolle Beziehung war. Also vor allem, ja, wenn wir uns streiten, dann sagt er das immer, wie toll doch seine Ex-Freundin war.
Als wir gestern gesprochen haben, war das, es war jetzt nicht von langer Hand geplant, dass wir uns heute hier zusammensetzen. Und das Witzige ist, in dem Podcast, in der Podcast-Folge vor dir,
ja,
sagte Julia genau das gleiche über ihren Ex-Partner. Es war, sie hätte mit dem ein schönes Leben haben können, ohne Frage.
Ja. Ja.
Aber Freunde von ihr hätten gesagt, better beats good. Das Bessere schlägt das Gute. Das ist einfach so.
Ja. Und ich glaube auch, was ich glaube, dass man manchmal auch matchen muss. Also dass manchmal, also ich sage ja immer, der liebe Gott oder irgendwas Positives steuert es auch. Er hat sich auch ganz anders entwickelt. Und ich weiß gar nicht, mit meiner Art, wie ich bin, und ich bin, wie ich dir gesagt habe, nicht dieser, wie soll ich dir sagen, toleranteste Typ dieser Welt, würde ich mich nicht einschätzen. Und ich glaube, mit meinem Antrieb, ich bin ja wirklich gnadenlos und unermüdlich, jemanden immer wieder zu motivieren, zu sagen, mach und tu und du kannst und du schaffst es. Und er hat auch so eine schöne Entwicklung, eine ganz andere, die er vorher hatte, ganz andere Perspektiven. Und wenn er zurückschaut, dann sieht er auch diesen positiven Einfluss durch meinen Charakter. Obwohl es viel anstrengender ist, wie er sagt, und viel herausfordernder. Und wirklich, das sagt er immer, du bist der anstrengendste Mensch in meinem Leben. Und das finde ich so schön, dass er das sagt, weil Bewegung ist wichtig in einer Beziehung. Und auch Veränderung ist wichtig. Und das geben wir uns, so wie er mich auch settelt, so wie er mich auch runterholt und mir diese sensiblen Seiten in mir aufzeigt und ich viel verletzlicher bin und jetzt sogar Mama geworden bin. Also ich habe ihm ganz viel zu verdanken. Unser Kind zum Beispiel.
Ja. Naja, und toll. Und dass du vielleicht auch mehr deine Mitte gefunden hast und so.
Ja.
Weil früher warst du ja viel wie so ein Flummi halt.
Ja.
Das ist ja jetzt besser. Jetzt bist du schon ein großer Ball.
Jetzt bin ich schon Tennisball. Oder Tisch, ja. Sagen wir Tischtennis.
Dunk. Ja, Tischtennis ist auch noch ein bisschen hektisch, aber du bist ja schon viel.
Basketball.
Gut, das macht auch das Alter natürlich ein bisschen, ne?
Ja, das bremst natürlich auch einen aus, ne? Und du weißt ja selber, das Muttersein, das erdet dich ja auch nochmal. Dann kriegst du ja auch nochmal einen schönen Fausthieb ins Gesicht der Realität. Dann weißt du ja auch, was auf einmal Freizeit ist und Freiheit ist und was es war. Und wie es jetzt ist, auf einmal Sorgen zu haben und Bedenken und deine Prioritäten sich einfach komplett zum 180 Grad gewendet haben. Und ich jetzt zum Beispiel einen kleinen Menschen mehr liebe als mich. Wer hätte das gedacht? Und ich, du weißt, meine Selbstliebe
ist groß.
Die durchbricht alle Mauern.
Ja, aber das finde ich so toll an dir, weil man es auch merkt, dass du jemand bist, der zufrieden mit sich ist. Und ja, das gibt es so selten, ne? Weil du weißt, dass das, was drumherum passiert, meist herzlich wenig mit einem selbst zu tun hat.
Genau.
So. Ja.
Ich lasse diese Umstände einfach nicht an mich ran. Das ist ganz, ganz gesund, das auch nicht zu tun, weißt du, sich nicht immer den ganzen Tag auf die Nase zu hauen und immer so den Pickel im Gesicht zu suchen, in einem riesengroßen Gesicht diesen einen Pickel zu sehen, sondern das andere, sondern das Gesicht drumherum zu sehen. Und wenn das strahlt und glücklich ist, dann ist dieser Pickel auch scheißegal. Und alles, jedes Problem auf dieser Welt ist ein Pickel. Und man muss immer das große Ganze sehen und nicht das Haar in der Suppe suchen und nicht immer sich aufs Schärfste kritisieren und sagen, ach nee, mach mal so und lass mich und geh mal du nach vorne. Und ich kann den Menschen immer nur wirklich diesen einen Ratschlag geben, steht morgens früh auf, guckt in den Spiegel und lacht euch einfach an, weil das Spiegelbild lacht zurück. Und wenn du es nicht tust, und das ist jetzt nur ein Bild, dann kannst du nichts erwarten, was dir Positives widerfährt, wenn du nicht selber dran glaubst. Ich habe nach 7 Jahren Armageddon auch nie im Leben gedacht, nie im Leben, wirklich, das, selbst ich, wirklich, Motivationskanone, dass ich auf so einem Tag, an dem ich an nichts weiteres denke, also schon gar nicht an die Liebe, auf einmal diesen Kerl finde, mit dem ich jetzt so glücklich bin, eine Familie gegründet habe, das hättest du mir gesagt, da hätte ich gesagt, hast du sie noch alle? Und auf einmal kommt. Und ich kann nur sagen, weiß ich nicht, wer sucht, wird nicht gefunden. Ja, und ich habe niemanden gesucht und wurde dann, also wir haben uns dann irgendwie gefunden. Und das ist so, keine Ahnung, weil ich einfach wahrscheinlich auch glaube, dass man das dann irgendwann verdient. Aber du verdienst es nicht, wenn du halt nicht gut zu dir bist. Weil dein Körper hört ja, was du sagst und deine Seele auch. Und wenn du den ganzen Tag selber sagst, ich bin kacke, ich bin doof, ich bin hässlich, ich bin dick, ich bin nicht schlau genug, ich bin nicht groß genug, ich weiß nicht, dann hören deine Ohren, die hören das und die sagen das deiner Seele. Und deine Seele ist dann vergiftet und beschmutzt und traurig und dann kann dir doch nicht glänzen. Und wenn du von innen nicht glänzt, dann nützt dir das Make-up nicht, dann nützt dir kein 90-60-90, keine Extensions, keine Wimpern, keine Nägel, keine Lippe, nix. Gar nichts, weil dann bist du immer noch die seelenlose Hülle und das ist das Problem. Du musst von innen scheinen.
Amen.
Ja.
Ja, dem gibt es nichts hinzuzufügen, weil das genau so ist. Und ich glaube ja auch ganz fest daran, wenn du man innerlich bereit ist, in dem Sinne, dass man sich wirklich, dass man seinen Frieden mit sich gemacht hat, dann kommt alles andere on top, obendrauf.
Es ist wie so ein Belohnungs-, also das ist wirklich, wenn du dich selbst als Spardose sehen würdest, ja, und du schmeißt oben immer was rein, so, ich meine kein Geld, sondern ich meine gute Sachen, die man selbst an sich schätzt, Charaktereigenschaften, Gesten,
Taten.
Einfach setz dich mal in dein Auto und lach mal jeden Menschen an, den du an der Ampel siehst. Mach es einfach mal. Selbsttest. Morgen früh auf dem Weg zur Arbeit, Leute. Lächelt einfach mal in die Autos rein. Einige werden verdutzt sein, aber sehr viele, und das sind 80%, lächeln dich zurück. Wink mal den Leuten zu. Mach mal, hey. Und diese positive Energie, mit der kann man in den Tag starten. Und du kriegst es immer zurück. Wenn ich auf Klo gehe, als Beispiel, und da liegt eine Serviette oder eine dreckige und ich schmeiß die weg, ja, dann freut man sich darüber. Das ist wie im Flugzeug, finde ich. Das ist das beste Beispiel. Ich mache immer alles diese Tropfen weg, um das Waschbecken herum.
Immer.
Und ich hinterlasse es sauber. Jetzt kannst du sagen, ja klar, weil dir unangenehm ist, dass der Nächste denkt, du warst es. Ja, auch ein Grund. Aber eigentlich ist es doch schön, etwas besser zu hinterlassen, als du es vorgefunden hast. Und genauso ist es mit Komplimenten zu anderen Menschen, mit Komplimenten zu sich selbst. Wenn du findest, dass deine Arbeitskollegin eine schöne Brille auf hat, dann kannst du ihr das ruhig einmal sagen, du kannst es auch 5-mal sagen. Und sag, schon wieder fällt mir auf, wie gut du mit dieser grünen Brille aussiehst. Als Beispiel, ja. Das kann man zu vielen Sachen sagen. Und wenn wir Liebe spreaden und Komplimente, dann kommen die auch alle zurück. Und dann ist irgendwann dieses Sparschwein voll mit positiver Energie. Und das ist doch dann das Geil. Dann ist doch scheißegal, wie du aussiehst und wo du wohnst und was du hast und welchen Job oder dann wirst du sehen, dann gehen das wie Zahnräder ineinander über und dann macht irgendwann alles Sinn. Und dann klappt es auch mit dem Nachbarn.
Ja. Oder mit mehreren.
Ja.
Genau so ist es. Ja. Zahnräder, die ineinander greifen. Und so funktioniert einfach das ganze Leben. Wenn du innerlich die richtige Haltung zu dir hast oder zu etwas, dann wird sich das ganze Leben danach ausrichten. Es ist einfach so. Und das ist ja nichts Neues, das weiß man seit Tausenden von Jahren.
Es ist halt nur schwierig, ne? Man sitzt hier und predigt das, aber auch ich habe mal einen schlechten Tag und auch ich finde mal etwas blöd an mir, aber ich versuche diese Gedanken eigentlich so gut wie möglich einzudämmen.
Aber das spricht ja überhaupt nicht dagegen, finde ich, dass man mal einen schlechten Tag
ja.
hat oder sagt, heute fühle ich mich nicht.
Ja.
Es geht ja um das Grundprinzip. Ne?
Absolut. Und,
ja.
und da sind wir, auch wir Frauen, gerade wir Frauen, so harsch zueinander. Ne, wir haben diese Glaubenssätze auch oft von unseren Eltern. Ne? Du kannst nichts, du bist nichts, du kannst so blöd, wie du bist und untalentiert. Und das sind ja diese Glaubenssätze, die man leider von Eltern oder Bekannten oder Umfeld irgendwie gesagt bekommen hat und die man dann selber auch wirklich glaubt. Und das versuche ich schon zum Beispiel beim Kind, das ist jetzt 2,5. Also ich versuche jetzt schon viele Sachen ganz anders zu machen als meine Mama, weil sie hat natürlich sehr, sehr viel Positives unbewusst auch in mir ausgelöst. Und ich mich auch mit dem Thema auch befasst habe. Ich habe immer auch aber Bücher auch
Widerstand gelesen. Natürlich auch.
Genau, ja. Ja, und aus dieser Bauernschleue, die sie besitzt und diesen Überlebensinstinkt, den sie übertragen hat. Aber ich habe mit meinem Kind zum Beispiel jetzt schon Momente, die ich mit meiner Mama nie hatte. Ob wir jetzt kuscheln, wir sagen zum Beispiel jeden Tag Familienkuscheln und dann springt einer auf die Couch und dann kommt mein Hund, mein Mann, ich und mein Kind. Und mein Kind sagt dann immer, ich auch. Und das finde ich so schön, weil es dann sieht, oh, Papa und Mama umarmen sich. Und das ist etwas zum Beispiel, das habe ich jetzt nicht vorgelebt bekommen von meinen Eltern. Die waren halt nur arbeiten und haben sich super oft gestritten. Und da war halt wenig körperliche Berührungen, die man vorgelebt bekommen hat. Und das versuche ich jetzt schon zu ändern. Selbst wenn ich keinen Bock habe, manchmal meinen Mann zu umarmen, mache ich, komm, dann umarme ich jetzt mal oder
aber,
so.
Aber du bist ja eh keine große Umarmerin, oder?
Richtig. Nee, also ich bin nicht so der Touchy-Bär, ne.
Ja.
Also ich muss mich schon so darauf einstellen, wenn mich einer anfasst.
Ja.
Also ich liebe es nicht beim Kosmetiker jetzt zum Beispiel zu sitzen und dann eine Kopfmassage zu kriegen und so. Da sage ich immer, nee, komm, mach fertig.
Mach fertig. Ich tue mir ja auch schwer mit, ich bin aber auch wenig angefasst worden als Kind. Also wenig umarmt oder so.
Machst du es bei deinen Kindern anders?
Ja,
ja,
aber jetzt haben die natürlich gerade keinen so großen...
Ja, wegen Kopf. Pubertät, ne?
Ja.
Das kommt aber wieder.
Der eine, also bei dem einen ist jetzt wieder ein bisschen anders. Und der Große, der hat ja einen Asperger-Autismus, der steht da eh nicht so drauf auf Körperkontakt.
Ah, und das
ist für ihn so. Aber apropos Grenzen setzen, weil ich weiß ja, dass aus diesem Podcast ganz viele, speziell Frauen hören, aber auch Männer, die sich... so hingeben für Menschen, die eindeutig nicht für sie gemacht sind. Ne? In der Suche oder auf der Suche nach Liebe und Zuneigung und Bestätigung logischerweise auch. Grenzen setzen ist in dem Sinne auch wichtig, dass man früh sagt, pass auf, ich merke, die Person ist es nicht. Also diese Art Behandlung ist nicht so, wie ich es verdiene. Hast du aus deiner Erfahrung einen Rat, wie man das für sich schneller einbauen kann? Also zum Beispiel so Sachen wie, ich bin verabredet, der meldet sich aber nicht, meldet sich dann 2 Tage später und sagt, sorry, ich war beruflich verhindert, wollen wir uns dann übermorgen treffen? Würde ich schon sagen, nö, weißt du, machen wir nicht.
Ich nicht.
Nee?
Ich würde am Ball bleiben, nö. Weil ich nehme, also ich habe immer die gute Erfahrung in meinem Leben gemacht, dass ich Dinge nicht persönlich nehme. Also
Das schon, aber wenn jemand so unengagiert ist, sag ich, das finde ich Zeitverschwendung.
Also ich würde immer, ich bin ja ein Mensch der klaren Worte, ich würde fragen. Ich würde sagen, was war los? Und dann würde ich mir diese Ausrede in Anführungsstrichen anhören. Und wenn es plausibel ist, das kann ja mal auch mal passieren, aber wenn sich das dann in verschiedenen Situationen anhäuft, wenn ich jetzt um etwas gebeten habe, kannst du mich da abholen oder bringst du mir das morgen mit oder weiß ich nicht. Einfach, ich finde, Vertrauen ist ganz wichtig und auch Zuverlässigkeit ist auch ein großer Faktor. Und ich will jetzt ehrlich gesagt nicht einer, der mich mit Füßen tritt, irgendwann musst du natürlich gucken, wie weit gehst du und wie weit bist du bereit, also wie groß ist deine Leidensbereitschaft. Viele Menschen wissen es auch gar nicht, dass sie schon so in einem Strudel drin sind und erkennen ja auch gar nicht dieses Leid oder diese oder suhlen sich. Man hat ja, jeder hat diese eine Freundin, die immer mit diesen Bad Boys zusammen ist oder mit den Spielern oder mit den Schlägern oder mit den Fremdgehern und immer kommt dann diese Frage, ich weiß gar nicht, warum ich mir immer wieder denselben Typen Mann aussuche. Weil du es
zulässt.
Genau.
Ja. Aber ich würde widersprechen, weil heute mit den technischen Möglichkeiten hat jeder die Chance, vor einer Verabredung zu sagen, du, sorry, ich klappt nicht. Dagegen sage ich nichts. Ne?
Ja.
Aber einfach sich nicht melden, das finde ich lieblos.
Ja, das ist respektlos, ne? Und das ist nicht wertschätzend.
Ich, ja, und da würde ich eben nicht am Ball bleiben.
Ja, aber ich würde es ansprechen. Also du kannst es auch sagen. Du kannst sagen, es gibt ja auch Menschen, die haben es nicht so mit, ach so, ich dachte, das war nicht so fix, oder die legen sich dann das auch so ein bisschen zusammen. Und es gibt vielleicht auch Menschen, die haben Schwierigkeiten mit Verbindlichkeiten. Ja, also ich denke da mal an die Südländer, das ist ganz oft gar nicht böse gemeint, wenn wir dann irgendwas nicht hinkriegen oder zu spät kommen, weil das einfach unsere Mentalität ist in vielen Sachen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich dich nicht schätze als Mensch, sondern dass mir dann Pünktlichkeit nicht wichtig ist. Oder ich mir dann denke, mein Gott, die 10 Minuten ist doch super, dann kannst du länger schlafen oder dich fertig machen oder. Ich finde das gar nicht schlimm. Andere Menschen haben damit aber ein Riesenproblem, weil sie dann sagen dann, hey, ich habe alles organisiert, um hier um 8 Uhr zu stehen und du bist hier nicht da. Und das finde ich nicht in Ordnung. Und du denkst so, hä? Ist doch überhaupt jetzt kein Drama. Also das, manchmal sind es ja auch verschiedene Ansichtspunkte. Mhm. Aber man kann drüber sprechen. Und auch beobachten, wenn es jetzt 2-3 Mal passiert, dann hat der halt wirklich keinen Bock und dann passt der einfach nicht zu dir. Ich würde immer gucken, wie weit mein Herzchen davon gebrochen wird oder nicht. Und wenn du es schon sagst, wenn da einer sich nicht meldet und das passiert öfter, dann kann man da schon merken, dass du da nicht so die Prio 1 bist und auch nicht die Prio 2 oder 3. Und dann kannst du mal gucken, ob du den Typen nicht lieber kickst als fixst.
Ich bin für Kicken statt Fixen. Die sollen sich selber fixen, wirklich. Ja. Also, der richtige Mensch kommt, Leute, wenn ihr ja das Sparschwein gut füllt. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Ich danke dir sehr, dass du hier warst.
Vielen Dank, liebe Paula.
Und ich freue mich, dass wir wieder on air sind. Wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge von Paula lieben lernen. Bis dann, schöne Woche. Ach so, nicht vergessen, ich bin auf Tour, kommt mich besuchen.
Ich komme auch. Ich bin in Düsseldorf.
Yeah! Tschüss.